SRF 3.
Ausländerinnen und Ausländern soll der Kauf von Grundstücken in der Schweiz nun doch nicht erschwert werden. Der Bundesrat beugt sich dem Widerstand. Tote hinterlassen immer häufiger Schulden, denn
wir treten immer weniger für unsere Eltern ein,
sagt der Experte. Er sagt aber auch, dass die Jungen die hohen Schulden der Eltern oft gar nicht stemmen können. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Vor 30 Jahren hat der Nationalrat ein Gesetz eingebracht, wonach Ausländer nur beschränkt in der Schweiz ein Chalet oder eine Wohnung kaufen können. Man befürchtete eine Überfremdung des einheimischen Bodens. Der Bundesrat wollte in letzter Zeit die sogenannte Lex Koller noch etwas verschärfen. Doch der Widerstand war groß und darum begräbt er nun seine Pläne ganz. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Eine Verschärfung der Lex Koller ist derzeit politisch chancenlos. Nur SP und Grüne und vier Kantone haben in der Vernehmlassung die vom Bundesrat vorgesehenen Verschärfungen begrüßt. Die Überlegungen des Bundesrats gingen grob gesagt dahin, Personen mit Sitz im Ausland den Kauf von Wohnungen oder Firmenarealen in der Schweiz zu erschweren. Denn seit einem Jahrzehnt sei im Ausland das Interesse an Schweizer Immobilien stark angestiegen, begründete der Bundesrat sein Vorhaben vor gut einem Jahr. Auch eine Mehrheit des Nationalrats forderte ursprünglich Verschärfungen. Wenn immer mehr ausländisches Geld in Schweizer Immobilien investiert werde, dann treibe das die Preise in der Schweiz in die Höhe, hieß es etwa. Doch nun werden die Verschärfungen, außer von der Linken, von allen im Parlament vertretenen Parteien abgelehnt. Wenn der Verkauf an ausländische Personen beschränkt werde, dann schade das dem Wirtschaftsstandort Schweiz, argumentiert die Mehrheit etwa. Oder wenn die Mieten in der Schweiz steigen, dann seien dafür nicht ausländische Investoren verantwortlich, sondern das Bevölkerungswachstum in der Schweiz. Oder auch, weil Personen in der Schweiz immer mehr Fläche zum Wohnen wünschten. Der Bundesrat zieht nun die Konsequenzen und verzichtet gleich ganz auf die Revision. An einem Punkt hält er aber fest. Da geht es darum, wenn sich Personen aus dem Ausland an Schweizer Firmen beteiligen, zum Beispiel chinesische Investoren. Hier möchte der Bundesrat prüfen, ob es gewisse Einschränkungen braucht.
Und wir bleiben beim Bundesrat in der Nachricht mit Daniela Püntene.
Bauunternehmen wählen vorsichtiger aus, mit welchen Subunternehmen sie zusammenarbeiten wollen. Sie prüften vermehrt, ob die Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten würden, schreibt der Bundesrat in einem Bericht zur Wirkung der sogenannten Solidarhaftung. Die Solidarhaftung ist eine der flankierenden Massnahmen, die aufgrund der Personenfreizügigkeit eingeführt wurden. Arbeitnehmende sollen so vor missbräuchlichen Lohn- und Arbeitsbedingungen geschützt werden. Bauunternehmer haften seit 2013 auch, wenn ein Subunternehmer Arbeitsbedingungen nicht einhält. Um ihren Spitzenplatz bei Forschung, Bildung und Gesundheit in Europa zu behalten, müsse die Schweiz weiter investieren. Rund 24 Milliarden Franken seien bis 2025 nötig, heißt es in einer Studie des Beratungsunternehmens EY. Der Fokus muss laut der Studie auf der Verbesserung der Vernetzung und dem Vorantreiben der Digitalisierung liegen. Gerade im Bereich der Digitalisierung werde in Europa zu wenig investiert. Der Wettbewerb in diesem Bereich sei hart. Auch die Schweiz dürfe sich keine Verschnaufpause leisten, schreiben die Autoren. In Iran erhalten Frauen ausnahmsweise Zugang zu zwei Fußballstadien. Wie die iranische Nachrichtenagentur ISNA berichtet, dürfen Iranerinnen das heutige WM-Spiel Iran gegen Spanien in der Public Viewing Zone in den Stadien Asadi-Stadion und Tahdi in Teheran verfolgen. Es ist das erste Mal seit der iranischen Revolution 1979, dass Frauen legal Zutritt zum Stadion erhalten. Die geistliche Führung des Landes war bisher der Ansicht, Frauen hätten in Fußballstadien nichts zu suchen. Und auch Irans Präsident Hassan Rouhani hatte sich für das Verbot ausgesprochen. In Südkorea haben Hacker erneut eine Handelsplattform für Kryptowährungen angegriffen. Dabei hätten die Angreifer digitale Münzen im Wert von umgerechnet rund 27 Millionen Euro gestohlen, teilte die Handelsplattform Bithump mit. Man wolle seine Nutzer entschädigen, heißt es weiter. Die Kryptowährung Bitcoin hat nach dem Hackerangriff erneut an Wert verloren. Heute sank der Bitcoin zeitweise um über 2% auf $6,551. Vor knapp 2 Wochen erbeuteten Hacker bei einem Angriff auf die südkoreanische Handelsplattform Conrail rund 31 Millionen Euro. Damals verlor der Bitcoin zeitweise rund 13% seines Werts. Damit zu den Börsendaten von SIXT. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.564 Punkten. Das ist ein Plus von 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 15,31 gehandelt, der Dollar zu 99,68 Rappen. Das Wetter heute und morgen scheint oft die Sonne. Es ist sehr warm mit 27 bis 30 Grad. Morgen weht mäßiger Wind und am Nachmittag und Abend fällt da und dort Regen.
Info 3 Mittag.
Erbt jemand, dann denkt man in erster Linie an einen Batzen Geld oder ein Haus oder die goldene Uhr. Doch Tote können auch Schulden hinterlassen. Und das passiert in der Schweiz immer häufiger, wie eine Recherche von Radio SRF zeigt. Charlotte Jacquemart.
Man glaubt es kaum. Im Thurgauer Amtsblatt von Mitte Mai betrifft die Hälfte aller aufgelisteten Konkurseröffnungen Verstorbene. Ist das nur eine Ausnahme? Oder hinterlassen in der Schweiz Gestorbene häufiger Schulden, die niemand mehr begleicht? Nachfrage beim Verband Kreditreform, der Konkurse statistisch erfasst. Es sei keine Ausnahme, sagt Verbandspräsident Raul Egeli, sondern
«Ja, das ist leider die traurige Wahrheit.»
Die traurige Wahrheit in Zahlen. Vor 20 Jahren wurde über knapp 2.500 Verstorbene jährlich der Konkurs verhängt. Im letzten Jahr waren es bereits 6.300. Wie viel Geld Gläubiger sich wegen überschuldeten Toten ans Bein streichen, ist nicht bekannt. Der Konkurs über Tote wird von der Gemeinde dann eröffnet, wenn Schulden da sind und die Erben den Nachlass ablehnen. Michael Loss vom Verband Intrum erklärt,
also Erbe übernehmen sie grundsätzlich alles, die Vermögen, die da sind, aber ebenfalls auch die Schulden gleichzeitig. Als Alternative dafür gibt es nur die Ausschlagung eines Erbes, wo sie dann letztlich gar nicht annehmen.
Konkurse werden im Amtsblatt publiziert, für alle öffentlich. Frühere Generationen hätten diese Publikation gefürchtet, weil sie sich um den Familienruf gesorgt hätten, glaubt Raul Egeli. Das sei vorbei.
Ich nenne es Entsolidarisierung. Wir treten immer weniger für unsere Eltern ein,
sagt Egeli. Die Entsolidarisierung bewirke, dass Erben immer weniger bereit seien, die Schulden der Eltern zu übernehmen. Michael Loss von Intrum glaubt hingegen, dass
die Personen, die heute Erbschaften antreten, etwas vorsichtiger, vielleicht etwas umsichtiger angehen. Die klären heute vielleicht eher ab, ob eine Erbschaft tatsächlich einen gewissen Wert mit sich bringt oder ob man da vielleicht nur Schulden übernimmt.
Die Schulden der Eltern zu übernehmen, könnten sich viele Erben heute aber auch schlicht nicht mehr leisten, weil sie selber zu wenig auf der hohen Kante hätten, sagt Raul Egerli von Kreditreform. Nur den Erben die Schuld in die Schuhe zu schieben, wäre aber verfehlt. Tatsache ist auch, dass Altwerden immer teurer wird. Alters- und Pflegeheime kosten schnell 5'000 bis 10'000 Franken im Monat. Da sind selbst große Vermögen in kurzer Zeit aufgebraucht. Dass Schulden entstehen, ist die logische Folge.
Und hier gleich eine Verkehrsinfo von 12.08 Uhr. In der Region Zürich ist auf dem Nordring der Gubristunnel in beiden Richtungen zurzeit wegen technischer Probleme gesperrt.
Info 3 Mittag.
Heuchlerisch und voreingenommen, eine einzige Jauchegrube sei der UNO-Menschenrechtsrat. Mit diesen unfeinen Beschreibungen sind die USA gestern aus dem UNO-Menschenrechtsrat ausgetreten. Dieser Rat wacht eigentlich über die Einhaltung der Menschenrechte weltweit und greift ein, wo nötig und wo er kann. Doch diesem Rat gehören auch Länder an, die wenig von Menschenrechten halten, was immer wieder zu Diskussionen Anlass gibt. Die Einschätzung von UNO-Korrespondent Fredrik Steiger.
Perfekt funktioniert hat der UNO-Menschenrechtsrat nie. Was daran liegt, dass zwar die große Mehrheit der Weltbevölkerung die Menschenrechte für eine gute Sache hält, ein großer und wachsender Teil der Regierenden jedoch nicht. Mit den Menschenrechten können Potentaten von China über Russland bis Saudi-Arabien, Iran oder Kuba wenig anfangen. Deshalb war dieser Eckpfeiler der UNO-Menschenrechtspolitik schon immer umstritten und wird es immer sein. Gerade weil der Rat Menschenrechtsverletzungen ständig thematisiert, weil er Staaten Zensuren erteilt, weil seine oft exzellenten Berichterstatter kein Blatt vor den Mund nehmen. Weil der Westen als Fürsprecher für die Menschenrechte derzeit geschwächt ist, haben autoritäre und halbautoritäre Regime in der UNO Aufwind. Die Regierung von Präsident Donald Trump verstärkt nun diese Entwicklung, indem sie die Solidarität mit ihren westlichen Partnern aufkündigt und sich vom Multilateralismus abwendet. Der UNO-Menschenrechtsrat war am schwächsten in den ersten 3 Jahren seines Bestehens, als ihm die USA unter Präsident George W. Bush noch nicht beitreten wollten. Und er wird jetzt wieder schwach, vielleicht noch schwächer, da Washington austritt. Allein gegen all die Autokraten haben die westlichen Regierungen ohne die USA, bloß mit ein paar Verbündeten in Lateinamerika und Afrika, wenig Chancen. Das blendet die US-Führung bewusst aus. Gewiss, ein Teil der amerikanischen Kritik ist berechtigt. Ja, der Menschenrechtsrat funktioniert oft schlecht, allerdings längst nicht immer. Ja, es gibt im Menschenrechtsrat eine israelfeindliche Haltung. Und ja, es ist störend, wenn Unrechtsstaaten wie Venezuela, Saudi-Arabien oder China in den Rat gewählt werden. Aber es ist nicht glaubwürdig zu behaupten, Washington könne mehr tun für die Menschenrechte außerhalb als innerhalb der UNO. Zu offenkundig ist, dass der Regierung Trump die Menschenrechte kein Anliegen sind, weder zu Hause noch sonst wo in der Welt. Kein Wunder, dass sich die USA selber zu Recht und mit großem Unmut Anfang Woche scharfe Kritik des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte anhören mussten. Und als sich Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un traf, da ging es um eines offenkundig nicht, um die Rechte der Menschen in Nordkorea. Nein, die USA wollen sich nicht mehr engagieren für die Menschenrechte, sondern weniger. Und sie schaden mit ihrem Austritt jenen, die trotz des aktuellen Gegenwindes den Kampf für die Grundrechte fortführen wollen.
Das war Info 3, die News des Tages und die Hintergründe dazu. Online gibt es uns jederzeit, zum Beispiel auf der SRF-App. Im Studio heute Julia Villino und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.